NDR Info. Themen des Tages.
Nach den amerikanischen Angriffen auf Ziele in Venezuela sitzt der langjährige Staatschef Nicolas Maduro mittlerweile in einem New Yorker Gefängnis. Er soll sich in den USA wegen Drogenterrorismus vor Gericht verantworten. Das ist ein Thema des Tages heute. Wir schauen aber auch nach Berlin, wo die Behörden mittlerweile davon ausgehen, dass eine linksextreme Gruppe am Wochenende einen massiven Stromausfall verursacht hat. Und in die Schweiz, wo es nach dem Silvesterbrand in einer Bar mit vielen Toten und Verletzten einen nationalen Gedenktag geben soll. Ich bin Jan Oppel. Schön, dass Sie an diesem Sonntag, dem 4. Januar, dabei sind. In Venezuelas Hauptstadt Caracas ist es nach den amerikanischen Angriffen mittlerweile ruhig. Die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez hat die Macht übernommen und sie hat schon mal klargemacht, dass sie, anders als Donald Trump es gestern angekündigt hatte, das Regieren nicht einfach den Amerikanern überlassen will. Oliver Neuroth.
Nicht einmal 24 Stunden sind nach der Gefangennahme von Nicolas Maduro vergangen. Da verkündet der oberste Gerichtshof Venezuelas eine Entscheidung über die Nachfolge an der Regierungsspitze. Gerichtspräsidentin Tania D'Amelio.
Se ordena que la ciudadana
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vizepräsidentin der Republik, wird angewiesen, alle Pflichten und Befugnisse zu übernehmen und auszuüben, die zum Amt des Präsidenten der Bolivarischen Republik Venezuela gehören. Vielen in Venezuela ist Rodriguez nur als Delcy bekannt. 1969 in Caracas geboren, Tochter des linksgerichteten Guerillakämpfers Jorge Antonio Rodriguez, Juristin und unnachgiebige Sozialistin. Seit rund 20 Jahren ist sie eine feste Größe in der venezolanischen Politik. Manche halten Rodriguez für die mächtigste Frau des Landes. Sie beginnt ihre politische Karriere unter Präsident Hugo Chavez. Rodriguez steht für den Chavismus, die bolivarische Revolution ein, also den Sozialismus des 21. Jahrhunderts, der unter anderem Patriotismus und Basisdemokratie in den Mittelpunkt stellt, der aber auch autoritäre Züge annimmt und Venezuela schließlich wirtschaftlich in ernsthafte Probleme bringt. Als Chavez 2013 stirbt, schafft es Rodriguez in die Regierung des neuen Präsidenten Nicolas Maduro. Unter ihm wird sie nicht nur Vizepräsidentin, sondern auch Finanz- und Ölministerin sowie Außenministerin. In dieser Rolle prägt Rodriguez den konfrontativen Kurs gegen die USA. Nachdem Venezuela aus dem Handelsverband Mercosur ausgeschlossen wird, versucht sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Gipfeltreffen in Argentinien zu verschaffen. Nach dem US-Angriff auf Venezuela ist Rodriguez so etwas wie das Gesicht des Widerstandes. Sie spricht von einer barbarischen Attacke und macht klar, dass Venezuela die Gefangennahme Maduros nicht akzeptiere.
Exigimos.
Wir fordern, dass Präsident Nicolas Maduro und seine Ehefrau sofort freigelassen werden. Der einzige Präsident von Venezuela ist Nicolas Maduro. Im Interview mit venezolanischen Staatsmedien legt Rodriguez wenig später nach. Sie stehe fest hinter Maduro als Präsident. Die Politikerin widerspricht damit Aussagen von US-Präsident Trump, wonach sie bereit sei, mit den USA zusammenzuarbeiten. Rodriguez wörtlich: Wir werden nie wieder eine Kolonie, egal von welchem Imperium. Sie spielt darauf an, dass Venezuela fast 300 Jahre lang eine spanische Kolonie war und auf Trumps Ankündigung, dass die USA nun die Kontrolle in Venezuela übernehmen würden. Wie eine solche US-Verwaltung konkret aussehen könnte, lässt Trump bisher offen. Für den politischen Analysten Pedro Medellin, Professor an der Nationalen Universität des Nachbarlandes Kolumbien, steht fest, Rodriguez tritt ein schwieriges Amt in Venezuela an, in dem sie weiter für den Chavismus und die bolivarische Revolution steht.
Und después decir más claramente, esa señora está en un lío serio.
Um es ganz klar zu sagen, diese Dame ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Ihre Regierungskollegen glauben, dass sie die bolivarische Revolution rettet. Rodriguez balanciert auf einer Rasierklinge, und zwar barfuß. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Sie spielt gerade mit dem Feuer. Rodriguez gilt bis heute als Schlüsselfigur in der venezolanischen Wirtschaftspolitik und hat großen Einfluss auf den geschwächten Privatsektor des Landes. Genau das macht sie für Trump interessant. Doch bisher stehen die Zeichen zwischen den beiden eher auf Konfrontation.
Und mittlerweile hat auch das Militär in Venezuela mitgeteilt, dass es Rodriguez als Übergangspräsidentin unterstützen will. International gibt's viel Kritik am Vorgehen der US-Regierung und auch innenpolitisch wächst der Druck auf Donald Trump, wie unser Korrespondent in Washington Samuel Jakisch berichtet.
Leichtsinnig und gefährlich. Mit diesen Worten verurteilt die Opposition im US-Senat die Militäraktion zur Entmachtung von Venezuelas Staatspräsident Nicolas Maduro.
It was reckless, it was dangerous.
Chuck Schumer ist der Vorsitzende der Demokraten im Senat. Nach der Kommandoaktion in Caracas nennt auch Schumer in seiner telefonischen Pressekonferenz Nicolas Maduro einen illegitimen Diktator. Aber eine Militäraktion ohne Zustimmung des US-Kongresses und ohne einen glaubwürdigen Plan für die nächsten Schritte zu starten, das sei leichtsinnig. Den Kongress habe man nicht fragen müssen, so die Regierung Trump, weil es nicht um einen Kriegseinsatz gehe, sondern um Strafverfolgung. Schon seit der ersten Amtszeit von Donald Trump arbeitet sein Justizministerium an der Anklageschrift. Nicolas Maduro persönlich sei der Kopf einer Verschwörung zur Korruption und zum Drogenschmuggel in die USA, heißt es in dem Dokument. Konkrete Beweise, dass Maduro selbst mit Drogengeschäften oder Zahlungsströmen zu tun hatte, sind darin noch nicht aufgeführt. Die Anklage erscheint als Mittel zum Zweck für die außen- und handelspolitischen Ziele der US-Regierung. Das nationale Interesse der USA gelte vielmehr Venezuelas Öl und Wohlstand, sagt der ehemalige CIA-Direktor John Brennan im Interview mit CNN. Statt Maduro zu schnappen und die Zukunft Venezuelas dann dem eigenen Volk zu überlassen, sagt Brennan, sehe Trump die Gelegenheit, sich den Ölreichtum Venezuelas anzueignen. Das Ziel sei ein Regimewechsel, auch wenn völlig unklar bleibe, wie der nun konkret zu bewerkstelligen ist. Auslandseinsätze der US-Armee sind unpopulär in den Vereinigten Staaten, auch in Trumps eigener Partei. In einer Ende November von CBS News durchgeführten Umfrage unterstützten lediglich die Hälfte der befragten Republikaner einen Militäreinsatz der USA in Venezuela. Die nationale Erinnerung an kostspielige Einsätze im Irak oder Afghanistan ist keine gute, auch nicht beim Trump-nahen Fernsehsender Fox 32.
We have a bad habit of going into these countries and assuming once you remove a dictator.
Nur weil man den Diktator eines Landes entfernt, erblühe dort nicht zwangsläufig die Demokratie, erinnert der Geschichtsprofessor Thomas Mokaidis im Fox-Interview. Das hätten viele Beispiele gezeigt, aus denen die USA offenbar nichts gelernt hätten. Am Tag nach dem Militäreinsatz diskutiert in den USA kaum jemand über das Völkerrecht oder die staatliche Souveränität Venezuelas. Es geht um das Wie, nicht darum, ob die USA ihre Interessen im Ausland durchsetzen sollen.
Ja, wie umgehen mit der US-Außenpolitik unter Trump? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Metin Hakverdi von der SPD gesprochen. Er ist Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen. Und ich habe ihn gefragt, wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, in den USA gibt es deutliche Kritik an der Intervention in Venezuela. Wie blicken Sie am Tag danach auf die Ereignisse?
Ja, ich betrachte diese Ereignisse vor dem Hintergrund der nationalen Sicherheitsstrategie der USA, die ja vor Wochen erschienen ist. Die Äußerungen des Präsidenten, des US-Präsidenten in den letzten Monaten und anderen Ereignissen, wie zum Beispiel die Rede von J.D. Vance bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die USA schlagen einen neuen außenpolitischen Kurs ein. Der ist dramatisch, aber es ist nicht überraschend. Der Präsident denkt in Interessenssphären und diese Interessensregion hier sind die Amerikas und deswegen die US-Regierung Venezuela als Hinterhof der USA. Das ist kritisch zu betrachten, aber es ist nicht überraschend.
Von den Demokraten in den USA gab es ja deutliche Kritik. In Deutschland blieb es ja dagegen lange ruhig. Dann hat sich der Kanzler über die sozialen Medien zu Wort gemeldet und im Prinzip gesagt, wir werden uns das jetzt mal in Ruhe angucken und die rechtliche Einordnung ist komplex. Hätte es da nicht klarere Worte gebraucht vor dem Hintergrund, was wir auch gerade besprochen haben?
Na also, der Kanzler hat recht, so wie übrigens viele andere, die meisten anderen europäischen Regierungschefs auch, die natürlich erstmal abwarten wollen, bis alle Informationen vorliegen. Das war überraschend. Überraschend war die Art und Weise. Insofern fällt auch jede Kommentierung auch heute noch schwer. Man hat damit gerechnet, dass die USA großen Einfluss in der Region nehmen wollen, aber dass es ganz konkret so gelaufen ist, wie es jetzt gelaufen ist, das war nicht so klar. Nein, man muss sich das ganz genau anschauen und man muss das auch vor dem Hintergrund des Völkerrechts sehen. Wir sind interessiert, das ist unser nationales, deutsches und auch unser europäisches Interesse, dass Völkerrecht geachtet wird, weil wir große Profiteure dieser Rule-Based Order sind. Wir müssen aber auch sehen, dass unsere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, in Südamerika sehr, sehr, sehr begrenzt sind. Der Kanzler hat ja auch gefordert, und ich glaube, da hat er recht, dass jetzt in diesem Übergang darauf geachtet werden muss, dass es möglichst eine Repräsentation durch das Volk passiert, ja, dass es möglichst Wahlen gibt, dass es einen demokratischen Prozess gibt und das nicht über die Köpfe der Menschen in Venezuela entschieden wird.
Wenn diese Praxis jetzt Schule macht und sich die USA und China und auch Russland die Welt im Prinzip in Einflusszonen aufteilen, wo bleibt denn da Europa?
Ja, auch das ist eine dramatische Entwicklung, aber eben keine neue und auch nicht überraschende. Wir sehen das am Beispiel des Konfliktes, des Krieges, der viel, viel näher ist an uns, nämlich in der Ukraine, dass dort auch in einer Art und Weise innerhalb des transatlantischen Verhältnisses mit den USA es mehr darum geht, in Teilen zumindest diese Einflusssphären abzustecken. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen uns immer auf das Völkerrecht berufen. Wir müssen uns immer dafür einsetzen, dass die Rule-Based Order, also diese regelbasierte Weltordnung, erhalten bleibt. Aber wir müssen uns eben gleichzeitig auch auf diesen Dschungel, wie es heißt, auf diese neue Machtpolitik einstellen. Und deswegen müssen wir da unsere Hausaufgaben machen. Wir haben da einen riesigen Prozess gestartet. Wir haben nach der Regierungsbildung in diesem Jahr unsere Verfassung geändert. Das haben wir letzten Endes nur deshalb getan, weil diese neue Weltordnung am Entstehen ist, damit wir unsere eigene Sicherheit in unsere eigene Hände nehmen können und nicht abhängig sind von anderen. Mit großem Nachdruck versucht die Bundesregierung auf europäischer Ebene und international Freihandelsabkommen wie zum Beispiel Mercosur auf die Schiene zu bringen. Und natürlich auch die weitere Unterstützung der Ukraine, weil das in unserer Sphäre, in unseren Interessen liegt. Insofern, ja, die Veränderungen sind dramatisch, aber sie sind nicht überraschend. Das findet schon die gesamten letzten Monate oder sogar Jahre statt.
Sie haben schon gesagt, das ist Teil der Sicherheitsstrategie der Trump-Administration, die jetzt in die Tat umgesetzt wird. Müssen wir damit jetzt auch in Deutschland rechnen? Für Europa wird in dieser Sicherheitsstrategie ja unter anderem das Stärken der europäischen Rechten beschrieben, wie der AfD zum Beispiel.
Ja, das hat schon stattgefunden. Ja. Das ist von Anfang an Teil dieser Bewegung gewesen, sage ich mal, ja, dieser America First-Bewegung, wo eben ein Teil, nicht alle, aber ein Teil davon auch diese europakritische bis europafeindliche Positionierung haben. Im State Department, im amerikanischen Außenministerium, wurden schon im Januar Bedingungen geschaffen, dass da einzelne Abteilungen gegründet wurden, um Einfluss in Europa auszuüben. Es treffen sich führende Politikerinnen und Politiker aus der Republikanischen Partei oder aus dem MAGA-Lager mit anderen national gesinnten Politikerinnen und Politikern aus Europa und auch aus Deutschland in den USA oder in Europa. Das hat schon längst eingesetzt und das wird auch so weiterverfolgt werden. Man muss allerdings wissen, das ist ein Teil der MAGA-Bewegung, aber natürlich ein sehr einflussreicher und einer, der uns in Europa und unserer Art zu leben, der liberalen Ordnung, nicht besonders wohlgesonnen ist.
Mit Donald Trump müssen Sie in der Bundesregierung ja auf Sicht zusammenarbeiten. Was meinen Sie, wie sich die Beziehungen in diesem Jahr noch weiterentwickeln werden?
Ja, man muss mit allem rechnen und deswegen bereiten wir uns ja auf alles vor. Deswegen nehmen wir unsere Sicherheit selber in die Hand. Deswegen versuchen wir, unsere Wirtschaft selber unabhängig aufzustellen. Aber gleichzeitig natürlich versuchen wir da, wo es gut funktioniert, es weiter gut funktionieren zu lassen. In den bisherigen NATO-Strukturen arbeiten die europäischen Mitgliedstaaten der NATO und die USA sehr gut zusammen. Was die Strukturen angeht, was wechselseitige Investitionen in die Wirtschaft angeht, wenn deutsche Unternehmen in den USA investieren oder amerikanische Unternehmen in Deutschland, das läuft sehr, sehr gut. Wir müssen uns da auf ein differenzierteres Bild einstellen, nämlich dass es einige echte Differenzen gibt im Sinne von, was die globale Weltordnung angeht, was den Umgang mit Russland angeht, was den Umgang oder die Unterstützung der Ukraine angeht, aber gleichzeitig eben auch die Bereiche, wo es gut funktioniert, sie so lange wie möglich gut funktionieren zu lassen, wo unsere Interessen noch dafür sind. Wir brauchen einen pragmatischen Umgang, der unseren nationalen und europäischen Interessen entspricht. Dafür brauchen wir auch noch die Zusammenarbeit mit den USA, weil beide davon profitieren. Das heißt aber nicht, dass man andere Bereiche nicht sehr kritisch sehen kann.
Das sagt der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Metin Hakverdi von der SPD.
NDR Info. Die Meinung.
Die Bundesregierung sollte gegenüber Donald Trump klarer Stellung beziehen, meint unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug in seinem Kommentar.
Niemand muss Nicolas Maduro eine Träne nachweinen. Der venezolanische Präsident war ein Diktator. Und trotzdem, seine gewaltsame Festnahme inklusive Bombardierung mit Todesopfern war ein Völkerrechtsbruch, der weltweite Folgen haben könnte. Für Grönland, für Taiwan, für die Ukraine. Denn Russland und China könnten den US-Überfall als Rechtfertigung für eigene Angriffe nutzen. Donald Trump ignoriert das Völkerrecht und die territoriale Unverletzlichkeit von Staaten. Er schert sich nicht um internationale Regeln, er verschleiert nicht mal, dass es ihm in Venezuela ums Öl geht. Die Führungsmacht des Westens hat die Büchse der Pandora geöffnet. Und der Bundeskanzler und Jurist Friedrich Merz fabuliert in dürren Zeilen, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes sei komplex und spielt auf Zeit. Wohl vor allem, weil er Trump für einen vermeintlichen Ukraine-Frieden braucht. Der Gedanke dahinter, Trump bloß nicht provozieren, bevor sich die Ukraine-Unterstützer in dieser Woche zu ihrem nächsten Gipfel treffen. Wer zu Recht von Russland die Einhaltung des Völkerrechts fordert und Milliarden in die Verteidigung der Ukraine steckt, gerät bei der eigenen Bevölkerung zunehmend in Erklärungsnot, wenn der enge Verbündete USA ohne UN-Mandat selbst ein Land überfällt. Friedrich Merz wird Trump nicht abhalten. Er muss aber Trumps Völkerrechtsbruch klar kritisieren und verurteilen. Ansonsten wird seine eigene Politik unglaubwürdig. Und schlimmer noch, auch der Ukraine ist nicht geholfen, wenn das Völkerrecht ausgehöhlt wird.
Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uli Haug. Im Süden von Berlin mussten mehr als 50.000 Haushalte das Wochenende bei eisigen Außentemperaturen ohne Strom und Heizung durchstehen. Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass eine linksextreme Gruppe dafür verantwortlich ist. Und bis der Schaden repariert ist, wird es noch dauern. Schlechte Nachrichten also für die Anwohner.
Carsten Esser ist aufgebracht. Seine 97-jährige Mutter hat die Nacht in der Notunterkunft am Hüttenweg verbracht. Vom Deutschen Roten Kreuz zwar gut versorgt, aber sie hat Pflegestufe 4. Ihr Sohn ist fassungslos.
Ich wusste halt nicht, dass ihr irgendwie im Sportteil auf dem Feldbett schlafen muss. Da bin ich natürlich davon ausgegangen, dass sie adäquat, so wie sie es gehört, untergebracht wird. In einem Pflegeheim, in einem Krankenhaus, irgendwo eben, wo pflegebedürftige Personen untergebracht wird. Das ist unzumutbar.
Das ist einer der Vorwürfe, denen sich der regierende Bürgermeister Wegner und Innensenatorin Spranger heute stellen mussten. Auch der zähe Informationsfluss gestern wurde kritisiert. Dass es viele Menschen gab, die bis zum Abend noch nicht wussten, wohin sie gehen konnten. Die Politiker beschwichtigten. Wegner betont, dass die Krisenstäbe des Senats seit gestern Morgen unter Hochdruck arbeiten. Spranger bestätigt, alle Informationsketten hätten funktioniert. Krankenhäuser in den betroffenen Gebieten haben Strom. Bewohner von Pflegeheimen seien in andere Einrichtungen gebracht worden und auch um ältere Menschen zu Hause werde sich gekümmert.
Wir finden die auch natürlich durch Nachbarn, die uns in dieser Situation auch helfen. Wir gehen auch in die Häuser rein. Also die Polizei und die Feuerwehr ist unterwegs. Wir klingeln auch an Türen.
Vor allem die ehrenamtlichen Helfer erhalten viel Lob. Sie verbringen ihre Freizeit damit, für die Betroffenen da zu sein. Der Bezirk hat seit heute Morgen mehr Anlaufstellen eingerichtet, an denen sich Betroffene aufwärmen können. Und auch Kirchenräume werden zur Verfügung gestellt. Politik und Polizei sind mittlerweile überzeugt, es war ein gezielter Brandanschlag, der diese enormen Auswirkungen nach sich zieht. Die Brandsätze haben eine Kraft entwickelt, die stärker ist als die einer Kugelbombe, erklärt Energiesenatorin Giffey. Das größte Problem bei der Reparatur sei, dass auch Hochspannungskabel betroffen sind.
Man muss sich vorstellen, dass ein solches Hochspannungskabel 10 cm Durchmesser hat, zig Isolierschichten, also sehr, sehr resilient gegen Angriffe. Aber diese hohe Hitzeentwicklung und dieser Brandsatz, diese mehreren Brandsätze, die wir dort vorgefunden haben, haben die Kabel nicht standhalten können.
Die komplizierten Bauarbeiten können nur bei frostfreier Baustelle durchgeführt werden, weshalb mehrere 10.000 Haushalte noch bis mindestens Donnerstag vom Strom abgeschnitten sein werden. Immerhin, es gibt kleine Freuden am Rande. Nachbarin Kate wohnt neben der Notunterkunft im Hüttenweg. Sie hat mit ihren Kindern Plätzchen gebacken und bringt sie vorbei. Die Menschen freuen sich und Tochter Lilly auch. Vor allem darüber, dass sie morgen vermutlich schulfrei hat.
In der Schule ist es jetzt gerade toll, aber wenn es immer noch beim Strom am Montag einen Ausfall gibt, dann werde ich nicht zur Schule gehen. Das wird toll.
Ja, und in den betroffenen Stadtteilen im Berliner Süden wird die Schule wahrscheinlich sogar bis Mittwoch ausfallen, Silke Mehring berichtete. Der Schock sitzt immer noch tief im Schweizer Skiort Grand Montana. Nach dem verheerenden Brand aus der Silvesternacht in einer Bar haben die Behörden weitere Todesopfer identifiziert. Und viele der mehr als 110 Verletzten schweben weiter in Lebensgefahr. Heute wurde bei einem Gottesdienst der Toten gedacht. Steffen Wurzel.
Strahlender Sonnenschein heute Vormittag in Grand Montana. Hunderte Menschen ziehen überwiegend schweigend durch die Straßen der Alpengemeinde, viele mit geneigtem Kopf, Blick nach unten. Der öffentlich-rechtliche Schweizer Sender RFI übertrug den Trauermarsch in Grand Montana, auch den Trauergottesdienst in der kleinen Kapelle Saint-Christophe, nur wenige hundert Meter entfernt vom Unglücksort der abgebrannten Bar Le Constellation, in der vor 4 Tagen 40 Menschen ums Leben kamen und mehr als 110 größtenteils schwerst verletzt wurden. Es ist mir wichtig, mich hier mit den Menschen zu verbinden, die leiden, sagte dieser Mann vor der Kapelle dem Sender RFI. Vor allem ist es auch wichtig für mich, um den Schmerz zu überwinden. Wir haben hier das Bedürfnis, füreinander da zu sein, gemeinsam, um nicht alleine zu sein. Am Freitag wird es in der Schweiz einen nationalen Gedenktag geben, um an die Geschehnisse der Unglücksnacht und an die Opfer zu erinnern. Das hat Bundespräsident Guy Parmelin angekündigt. Wegen des Brandes ermittelt die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis inzwischen offiziell gegen das französische Betreiberpaar der Bar. Wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung und des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, wie Staatsanwältin Beatrice Pilou erklärt hat. Der Brand war in der Neujahrsnacht im Keller der Bar in Grand Montana ausgebrochen, wahrscheinlich ausgelöst durch Pyro-Sprühfontänen. Funken sollen den Schaumstoff unter der Kellerdecke blitzschnell entzündet haben. Viele in der Schweiz stellen inzwischen auch die Frage nach der Verantwortung der Behörden. So ist noch unklar, ob und wie häufig die Gemeinde Grand Montana die Brandschutz- und Fluchtwegvorgaben in der Bar Le Constellation geprüft hat. Auch die Rolle des Kantons bei der Aufsicht wird hinterfragt. Wie die Behörden heute mitgeteilt haben, sind weitere Todesopfer der Brandkatastrophe von Grand Montana identifiziert worden. Die Staatsanwaltschaft des Kantons teilte mit, dass es sich erneut um junge Menschen handelt, darunter eine 14-Jährige und zwei 15-jährige Schweizerinnen. Bei 16 Toten weiß die Schweizer Gerichtsmedizin weiter nicht, wer sie sind und woher sie kamen. Der Schweizer Justizminister Beat Janz hatte am Samstag bei einem Besuch in Grand Montana betont, dass die Ermittlerteams 24 Stunden am Tag arbeiteten, um den Familien der Vermissten so schnell wie möglich Gewissheit zu verschaffen.
Und damit sind wir beim Sport mit Hendrik Lückhoff. Und natürlich steht da so kurz nach dem Start ins neue Jahr die Vier-Schanzentournee der Skispringer im Mittelpunkt.
3/4 der Vier-Schanzentournee sind jetzt rum. Heute stand ja das dritte Springen in Innsbruck an. Der Gewinner war diesmal ein anderer als noch in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, nämlich der Japaner Ren Nikaido und somit nicht Domen Preutz. Aber der Dominator der bisherigen Saison und auch der Tournee hat auch heute nach Platz 2 in der Gesamtwertung noch jede Menge Vorsprung. Bester Deutscher in Innsbruck war erneut Felix Hoffmann mit Platz 5. Aus Innsbruck berichtet Edgar Endres.
Gerne wäre Felix Hoffmann natürlich aufs Podest gestiegen, aber sein 5. Platz mit der Bestweite im 2. Durchgang von 130,5 Metern war top.
Ja, merk langsam, dass die Sprünge echt gut von der Hand gehen, dass im Wettkampf nochmal die nötige Anspannung dazukommt, die mich aber pusht. Und jetzt auch hier vor der Bühne, auch in Innsbruck wieder, war ja nahezu 50% deutsche Fans da. Sehr cool, genieße ich.
Trotz seines starken Auftritts am Berg Isel verliert er in der Gesamtwertung einen Platz und ist jetzt 5. Weil überraschend Ren Nikaido hauchdünn mit einem halben Punkt Vorsprung vor Domen Preutz gewinnt und an Hoffmann vorbeizieht. Als 12. ist Philipp Raimund wohl nicht ganz zufrieden, was Bundestrainer Stefan Horngacher aber mit der Leistung von Hoffmann vom Tisch wischt.
Ja, super Sprung von Felix. Er ist cool geblieben, hat das durchgezogen, war wirklich ein super Sprung. Leider hat die Jury dann nochmal eingegriffen mit der Anlaufverkürzung. Dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger geworden für den Felix, dass er sich noch weiter verbessert. Wäre vielleicht das Podest vielleicht drinnen gewesen.
Und ganz vorne verliert erstmals Domen Preutz minimal um 30 cm gegen Nikaido. In der Gesamtwertung ist die Tournee wohl endgültig entschieden. Hier führt Preutz mit fast 22 Metern Vorsprung vor dem Springen in Bischofshofen vor Jan Hörl.
Und schon morgen geht's weiter bei der Vierschanzentournee mit der Qualifikation in Bischofshofen. Was war sonst noch wichtig in Sachen Wintersport? Im Bob-Weltcup in Winterberg, da gab's im Viererbob der Männer einen deutschen Dreifachsieg. Francesco Friedrich vor Johannes Lochner und Adam Amur. Und auch beim Zweierbob der Frauen gab's im Winterberg einen Dreifacherfolg aus deutscher Sicht. Laura Nolte vor Lisa Buckwitz und Kim Kalicki. Und beim Rodel-Weltcup im lettischen Sigulda hat Rekordweltmeister Felix Loch gewonnen. Max Langenhahn wurde da Dritter hinter dem Österreicher Jonas Müller. Bei den Frauen kam die grippegeschwächte Julia Taubitz auf Rang 3. Und jetzt raus aus dem kalten Winter rein in die Halle zum Basketball. Da sind die Baskets Oldenburg in der Bundesliga weiter in aufsteigender Form. Die abstiegsbedrohten Niedersachsen haben ihren vierten Sieg in Folge eingefahren. 76-73 gegen den früheren Serienmeister Alba Berlin. Und Tide Tedinger war in Oldenburg dabei.
Die Entscheidung fiel winzige 0,4 Sekunden vor Schluss, als Oldenburgs Chris Clemens einen Dreier zum Sieg versenkte. Es war der erste und einzige Feldkorb des Baskets-Topwerfers in dieser Saison, an dem das Spiel ansonsten offensiv ziemlich vorbeilief. Eine wichtige Rolle spielte aber auch das neue Oldenburger Selbstvertrauen. Das Team ließ sich nicht vom schlechten Start beeindrucken. Die Baskets hatten Probleme mit dem Berliner Defensivdruck und handelten sich einen 16-Punkte-Rückstand ein. Dann stabilisierte sich das Team von Lazar Spasic und lag vor dem Schlussviertel mit 14 Zählern vorne. Doch fast 6 Minuten lang gelangen den Oldenburgern keine Punkte. Plötzlich lagen sie wieder zurück, steckten aber auch das weg.
Und holten am Ende den Sieg. Außerdem gewann Rasta Fechter mit 96-90 in Chemnitz. In der deutschen Eishockeyliga hat Bremerhaven einen Heimsieg eingefahren. 3-2 nach Penaltyschießen gegen Iserlohn. Für Bremerhaven war es der vierte Sieg in Folge. Und bei den Fußball-Bundesligisten, da läuft ja die Vorbereitung auf die restliche Saison. Und ein Testspiel heute zwischen dem FC St. Pauli und Werder Bremen endete 0-0. Übrigens nicht auf Schnee, das Ganze 50 Freiwillige und die Rasenheizung sorgten für sattes Grün im Millerntor-Stadion und das vor rund 25.000 Zuschauern.
Der Sport mit Hendrik Lückhoff und damit enden die Themen des Tages am Sonntag, den 4. Januar. Vielen Dank für das Interesse. Im Studio verabschiedet sich Jan Oppel.